Und ich fange an. Ich begrüße Frau Dr. Heike Frick, Sinologin an der Freien Universität Berlin, wissenschaftliche Mitarbeiterin. Frau Frick, grüß Gott.
Ja, guten Tag.
Ja, es geht um Boxer, um den Boxerkrieg. Als ich in der Nachbarschaft rumgefragt habe, was fällt euch denn eigentlich zum Thema Boxer ein? Da kam Hunderasse, da kamen Motoren, da kam Max Schmeling. Darum geht's aber eigentlich gerade nicht. Wer waren denn diese sogenannten Boxer? Warum hießen sie so? Und welche Motive bewegten sie in dem Kampf gegen die Ausländer, die ausländischen Mächte?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Die Boxer selber liefen ja unter dem Namen, also es gab unterschiedliche Namen, die damals benutzt wurden, aber der geläufigste war eben Yihe Quan. Yihe Quan heißt so viel wie die Boxer für Gerechtigkeit und Harmonie. Unter diesem Begriff subsumierten sich allerdings sehr unterschiedliche Gruppen. Also man kann sagen, verschiedene Martial Arts Gruppierungen, verschiedene Boxergruppen und aber auch verschiedene Geheimgesellschaften. Und die alle waren eigentlich geeint durch volksreligiöse Überzeugungen, also zum Beispiel Schamanismus hat eine sehr große Rolle gespielt, beziehungsweise die Idee, dass man über ein Medium auch Kontakt zu den Geistern, zu den Göttern herstellen kann und die dann sozusagen einem vorgeben können oder sollen, was man tun soll gegen die Ausländer beispielsweise. Also man hat sich als Medium verstanden, als Krieger der Götter, als Shending. Ferner sind sehr viele volkskulturelle Ideen sozusagen der Hintergrund dieser verschiedenen Gruppierungen. Also angefangen von Heldengeschichten zu populären Romanen, wie zum Beispiel die Räuber vom Yangshan-Moor oder auch Opernstücke, Theater, die auf dem Land durch so herumziehende Gruppen aufgeführt wurden, in denen eben Helden eine bestimmte Rolle gespielt haben. Und wie gesagt, man hat gedacht, durch dieses Medium, also durch die Verbindung zu den Göttern und den Geistern und den Helden, selbst sozusagen zu deren Handlanger zu werden, beziehungsweise dann diese Kräfte auch zu besitzen, um bestimmte Dinge auszuführen. Und da ging es eben vor allem auch darum, die Unverwundbarkeit zu erreichen, also selbst gegen Kugeln aus den Gewehren der Ausländer. Also das war eine Sache, die vielleicht sehr wichtig ist und dies ist insofern auch ganz interessant, weil da ja ein Versuch sozusagen vonstatten ging, diesen Fokus, den Fokus auf dem Körper zu legen und mit dem Körper auch eine gewisse Autonomie zu erreichen. Also man muss sich ja vorstellen, dass die damalige chinesische Gesellschaft sehr stark charakterisierbar ist durch Hierarchien, durch soziale Hierarchien. Und nun für diese bäuerlichen Gruppierungen, alle so aus dem ländlichen Raum, war natürlich diese Form des sozusagen Kontaktaufnehmens zu Göttern oder zu Geistern oder zu Helden über diesen Fokus auf den Körper, entweder durch diesen Schamanismus oder durch Martial Arts, was ja auch eine Art der Konzentration ist, vom Bewusstsein auf bestimmte Körperteile, sozusagen auch eine gewisse Autonomie zu erlangen und eine Gleichwertigkeit mit dem Nächsten zu erreichen. Ja, also sie waren alle sozusagen irgendwo auf einer Stufe. Auch wenn es natürlich auch innerhalb dieser Boxergruppierungen durchaus auch Differenzierungen gab. Aber wenn zum Beispiel ein Meister diesen Kontakt aufgenommen hat, konnte jeder, der vorbeikommt, sich da anschließen. Also es war nicht exklusiv, sondern hat versucht, die Leute mit aufzunehmen. Das war so eine Sache. Dann der zweite Ding, warum sie oder was ihre Welt vielleicht charakterisiert hat, war auch dieses man könnte sagen, antimodernistisch, aber vielleicht trifft es das auch gar nicht so richtig, also sozusagen gegen moderne Transport-, Kommunikations- und Verkehrswege vorzugehen. Das lag natürlich auch daran, wie gesagt, einmal hatte man dieses etwas, diesen Fokus auf den Körper gelegt und somit eigentlich auch den Versuch gemacht, sich dem Staat oder der Kontrolle des Staates oder auch einer Moderne, die der Westen sozusagen vorgegeben hat, zu entziehen. Und zum anderen hat man eben auch diese modernistischen oder modernen Sachen oder diese Symbole des Westens abgelehnt. Dazu gehören natürlich zum Beispiel Eisenbahnschienen. Nachdem beispielsweise Deutschland Tindau besetzt hat und das ja auch als Kolonie zugesprochen bekommen hat, haben sie ja auch eine Eisenbahnlinie bauen wollen, von der Chaozhou-Bucht nach China, ungefähr knappe 400 Kilometer lang. Diese Linie, diese Trassen führten nun durch Gebiet dieser bäuerlichen Dorfgemeinschaften und berührten sozusagen Ländereien, wo die Gräber lagen. Das war natürlich dann ein totaler Affront mit dieser Lebenswelt, dieser Dorfgemeinschaften, also nicht nur der Boxer, sondern eigentlich der gesamten Dörfer. Denn die Ruhe der Ahnen oder die Ahnenpflege, der Ahnenkult spielt eben im chinesischen Konfuzianismus eine sehr, sehr große Rolle. Und indem natürlich solche Trassen gelegt wurden, unabhängig davon, wie jetzt die Dörfer sozusagen ihre Gräber gelegt hatten, kam es natürlich auch zu gewaltigen Spannungen und so dass die Boxer also so etwas abgelehnt haben, diese Trassen zum Teil ja auch zerstört haben, Telegrafenmasten abgebaut haben und so weiter, weil, wie gesagt, das als ein Affront gegen den Ahnenkult auch gesehen wurde. Ebenso zerstört wurden zum Teil alte Bewässerungsanlagen, Bewässerungssysteme, die lange Zeit schon Bestand haben, die natürlich durch diesen Bau auch nicht berücksichtigt wurden. Also es gab einfach Konflikte. Ja? Eine weitere Sache ist eben die, dass auch die Überzeugung der Boxer diejenigen waren, wie gesagt, alles bäuerlicher, ländlicher Hintergrund, zu sagen, dass neben dem Ahnenkult, der sozusagen ja auch von den Missionaren nicht anerkannt wurde im 19. Jahrhundert, also den haben die abgelehnt, anders als die Jesuiten, die ja schon im 16. Jahrhundert in China versucht haben zu missionieren und die den bewusst auch weiter anerkannt hatten, war es, dass jetzt bin ich kurz rausgekommen, jetzt muss ich kurz überlegen, was ich eigentlich sagen wollte.
Können wir schneiden, es ging um den Ahnenkult.
Genau, dem Ahnenkult gab es eben auch dieses Mandat des Himmels, an das diese ländliche Bevölkerung sehr stark geglaubt hat. Und dieses Mandat des Himmels ist eben auch eine sehr konfuzianische Überzeugung, die besagt, dass der Kaiser solange das Mandat des Himmels hat, also die Regierungsbefugnis, solange er sich sehr gut um seine Untertanen und um die Bevölkerung kümmert. Wird jetzt aber dieses Gleichgewicht in irgendeiner Form gestört, also die Governance ist nicht mehr gut, dann schickt der Himmel, so der Glaube, deswegen auch das Mandat des Himmels, das hat man eben so lange inne, solange man sozusagen auch im Sinne des Himmels agiert, schickt der Himmel eben Naturkatastrophen beispielsweise, Überschwemmungen oder Dürren. Und dann wird eben jedem klar auch, dass dieses Gleichgewicht gestört ist. Und dann ist es auch im konfuzianischen Glauben möglich oder legitim, gegen diese Herrschaft vorzugehen und dagegen was zu unternehmen. Und die Boxer sahen eben, da wir ja da verschiedenste Naturkatastrophen hatten, erstmal von, also wenn man sagt, die Boxbewegung fängt circa 1898 an, da gibt es auch sehr unterschiedliche Zahlen. Wenn man sagt, die letzten 20 Jahre sich anschaut, da gab es 10 Überschwemmungen des unteren Huangre-Flusses. Der Huangre ist praktisch der Fluss, der durch das zentrale Gebiet Chinas führt und der eben auch durch Shandong führt, wo die Boxerbewegung ihren Ursprung nahm. und darüber hinaus 5 Dürren. Und in dieser Zeit, 1898, als sich dann die Bewegung eigentlich formiert hat, war auch wiederum eine Überschwemmung vorher vorangegangen. Danach kam eine Dürre und diese Dürre löste eine sehr große Hungersnot aus. Das heißt, in den Augen dieser bäuerlichen Bevölkerung war das ein Anzeichen dafür, dass der Himmel mit dem, was da unten passiert, auf der Erde eben nicht zufrieden war. Und zunächst richtete sich ja die Boxer sozusagen, diese Ira-Türen, diese Bündelung verschiedener Gruppierungen, erstmal auch tatsächlich gegen die Qing-Dynastie, also gegen die Fremddynastie, gegen die Herrscher, also gegen den Kaiserhof. Nur nachdem eine Gruppe der Boxer dann wohl auch eine empfindliche Niederlage erlebt hatte gegen imperiale Gruppen und auch aus verschiedenen anderen Gründen dann, weil auch am Hof dann Versuche unternommen wurden, auch von einzelnen Beamten mit diesen Boxern zu kooperieren oder doch zumindest sie für ihre Zwecke auszunutzen, wurde es dann sozusagen etwas politisch anders ausgerichtet. Und dann war das Motto unterstützt die Qing, also den Kaiserhof, und zerschlagt die Ausländer, also vernichtet die Ausländer. Ja, also erst dann kam eigentlich dieser Wechsel. Wenn man also das Mandat des Himmels anschaut als eine wichtiger Aspekt des Konfuzianismus und erstmal sieht, dass es eben auch von den Boxern erstmal die Qing-Dynastie als schuldig gesehen wurde, die eben so viele Ausländer ins Land gelassen hat, kam es dann zu dem Umschwung. Und natürlich hatten die Ausländer nicht das Mandat des Himmels, denn sie gehörten ja nicht in dieses konfuzianische Gerüst. Aber dennoch, so die Überzeugung der Boxer, hatten sie dieses Gleichgewicht, die Harmonie der kosmischen Ordnung gestört durch ihre Präsenz. Und deswegen schickte der Himmel sozusagen diese Kalamitäten. Und deswegen auch, und damit legitimierten die Boxer eben auch die Gewalt gegen Christen und sonstige Ausländer, gegen die Einrichtungen von Ausländern etc. Also das war so ein bisschen dieses Gedankengut, aus dem sich das speist. Und das wurde, also diese ganze volkskulturelle und volksreligiösen Elemente mit diesen Ideen. Und was noch dazu kam, neu sozusagen Ende des 19. Jahrhunderts, war eben diese xenophobische Haltung, also diese sehr, sehr große Feindseligkeit gegenüber dem Ausländischen. Ja. Und da wurde eben tatsächlich auch die Religion als Ausdruck des Imperialen sehr stark, spielte das eine sehr, sehr große Rolle. Die Missionare, muss man dazu sagen, hatten ja nach 1860 die Möglichkeit, also nach dem Zweiten Opiumkrieg, auch im Inland zu missionieren, während eben vorher der ganze Imperialismus, der auch als eine wichtige Ursache überhaupt des Zusammenkommens der Boxerbewegung zählt, sich vorerst mal im 19. Jahrhundert vor allem an der Küste entlang sozusagen lokalisiert hatte. Also bestes Beispiel dafür ist eben Shanghai. Fing es nach 1860 an, durch die Beschlüsse der ungleichen Verträge, dass die Missionare eben auch ins Innere gehen durften, ins Innere des Landes und dort ihre Missionen aufbauen konnten. Das heißt, dann auf einmal wurden auch solche Dorfgemeinschaften von diesem Imperialismus und der Präsenz der Ausländer berührt. Und das eben besonders auch nach 1898, wie gesagt, ich hatte es schon erwähnt, die Besetzung von Qingdao und damit natürlich auch das Eindringen eben auch der Eisenbahntrassen, aber auch der Missionierung in diese inneren Gebiete. Und auf einmal wurde das sichtbar. Und ein großes weiteres Problem dieser ganzen Sache, also wir haben den Imperialismus, wir haben die Hungersnöte als eine wichtige Ursache, beziehungsweise die Dürre und vorherige Überschwemmung, die dazu geführt hat, dass gerade diese ärmeren bäuerlichen Verbände, diese Dorfgemeinschaften, eben ihre Existenzgrundlage auch vollkommen verloren haben. Ja? Auf einmal waren die ohnehin schon sehr, sehr armen Menschen völliger Pauperisierung ausgesetzt. Ja? Und wie gesagt, die Ursache dafür wurde in der Präsenz der Ausländer gesehen. Dann drittens kam hinzu eine sehr starkes, auch eine Art emotionale Reaktion auf diese Präsenz der Ausländer. Also diese ganze Ausweitung, dieser Run auf die Konzession, die sich nach 1898 nochmal verstärkt hatte. Jeder von diesen ausländischen Mächten wollte ein Stück wieder noch weiter von China haben, sei es eine Konzession, sei es eine Lizenz zu irgendwas, sei es irgendwelche Spheres of Influences, Einflusssphären. Das hat eben dazu geführt, dass einfach dieses Krisengefühl unheimlich angestiegen ist. Also man hatte nicht nur Angst sozusagen davor, die Souveränität oder die nationale Identität zu verlieren, also China als nationale Entität sich völlig sozusagen diesen ausländischen Mächten hingeben zu müssen, sondern es schwappte eben über und ging auch auf die lokale Identität der Bevölkerung. Ja, sie hatten eben Angst, dass sie eigentlich völlig überrannt werden von den Missionaren, von der Religion, von den Ausländern, von der ausländischen Präsenz, dann hatten sie auch Angst vor einer weiteren, vor der Zukunft. Sie sahen keinen Ausweg vor diesem Dilemma dieser ganzen Umweltkatastrophen. Es gab keinen positiven Ausblick irgendwie mehr. Alles war irgendwie so ohne, also man hatte keine Kontrolle mehr über das, was passiert ist. So fühlten die sich, so dass natürlich auch ein verstärktes Gefühl der Anxiety, der Angst, des Kontrollverlustes sich unter diesen Gruppierungen auch lokal herausgebildet hat. Ja, also es ging nicht nur um den Verlust der nationalen Entität, sondern auch um den Verlust der lokalen Entität. Und darüber hinaus war es eben da, und das war noch ein weiterer Grund, der wieder zusammenhängt mit diesen ganzen Kalamitäten. Also und dieses Kontrollverlustes, dieser Ängste, man hatte auch natürlich aufgrund dieser ganzen Katastrophen, kann man sich vorstellen, also wie gesagt, die Existenzgrundlage war nicht mehr vorhanden, die Häuser waren zerstört, die kleineren Felder, die sowieso nur auf Subsistenzwirtschaft sozusagen basierten, waren ebenfalls zerstört. Sicherlich sind auch sehr, sehr viele Kinder gestorben im Zuge dieser Umweltkatastrophen, dass eben dazu dieses Gefühl, also dieses Krisengefühl auch kam, dass man selber als eigene Familie, als Clan, als Region, als Dorfgemeinschaft gar nicht mehr überleben konnte. Also das ist sicherlich auch ein wichtiger Faktor. Und als letztes eben, wie gesagt, die Religion, das Christentum im Landesinneren. Und da muss man ja sagen, dass das eben für sie eine fremde Religion war, die sie nicht so richtig verstanden haben, dass viele auch dörfliche Konflikte dazu eine Rolle spielten, warum man sich jetzt gegen die Christen oder gegen die Missionare so Emotionen entwickelt hat oder Feindseligkeiten. Denn wenn es zum Beispiel in Konflikte kam auf lokaler Ebene zwischen Christen und Nichtchristen, dann war es meistens so, dass die Missionare logischerweise zugunsten der Christen argumentierten, beziehungsweise die Autoritäten vor Ort versuchten dahingehend zu beeinflussen. Und dann wurden viele dieser Entscheidungen oder die auf Dorfebene sozusagen ausgehandelt wurden zugunsten der Christen und gegen die Nichtchristen entschieden. Das heißt, es war auch eine ganz reelle Erfahrung aus ihren Augen unfairen Behandlung, die aufgrund dieser Existenz oder der Anwesenheit der Missionare lokal erfolgt ist.
Ja, schönen Dank. Sie haben zwei wichtige Stichworte, Überleitung zur nächsten Frage geliefert. Das war das Mandat des Himmels, das war der Kaiser. Denn wir haben jetzt gesprochen über die Boxer selbst, über diese Probleme, aber die Regierung, Sie haben erwähnt, diese Dynastie, die seit dem 17. Jahrhundert bis 1911 in China geherrscht hat. Wer ist denn nun eigentlich an der Macht in China? Wer regiert dort? Wer herrscht? Wie habe ich mir die chinesische Regierung vorzustellen? Und vor allen Dingen, in welchem Verhältnis steht die denn zu den Boxern?
Genau, das ist auch nicht so ganz eindeutig. Also dazu muss man vielleicht sagen, dass die chinesische Regierung, wenn wir 1898 beginnen und danach, wie gesagt, findet das ja die Boxerbewegung ihre zunehmenden Anhänger dann auch und wird ja richtig zu einer Bewegung. Also wenn wir diese Zeitspanne anschauen, dann müssen wir sagen, dass erstmal der Kaiserhof regiert wurde von Guangxi. Guangxi war 1975, ist er zum Kaiser ernannt worden, damals war er 3 Jahre alt. Und das passierte, nachdem also Cixi, die Kaiserin-Witwe, ihren eigenen Sohn Tunzi verloren hat. Er ist gestorben und daraufhin hat Cixi, die eigentlich die Tante von Guangxi war, diesen adoptiert, sodass der sozusagen dann auch Kaiser werden konnte. So, Guangxi konnte aber natürlich nicht regieren bis zu seiner Volljährigkeit. Das heißt, Cixi hatte die Regentschaft in dieser Zeit dann für die nächsten Jahrzehnte erstmal übernommen. Dann, als Guangxi soweit war, hat er eigene Entscheidungen getroffen und hat sich zusammengetan mit sogenannten Reformern, die in dieser Zeit, also vor allem Kang Youwei und Liang Qichao, zwei sehr, sehr wichtige Intellektuelle, die dafür plädiert haben, China umfassend zu reformieren. Da muss man vielleicht dazu sagen, dass ja die Versuche, also seit dem, ja, seit die Opiumkriege verloren wurden, von chinesischer Seite schon bestanden, das Land auch zu reformieren. Aber sie haben es eigentlich immer, es war eher ein Versuch einer Art kosmetischen Reformierung. Also man wollte den Konfuzianismus weiterhin als Grundlage behalten und auf dem aufbauend vom Besten lernen, also die Technologie lernen, die militärischen Sachen lernen, Wissenschaften übernehmen. Aber trotzdem, die Grundlage sollte chinesisch sein. Das war sozusagen diese Selbststärkungsbewegung, die sich so in den 1870ern und 80er Jahren formiert hat. So, nachdem Japan nun China besiegt hat in dem Krieg 1894-95, hat sich China natürlich die Frage gestellt, was ist das eigentlich? Wir haben schon wieder verloren, noch dazu gegen so ein kleines Land wie Japan, nur weil Japan sozusagen seit den Meiji-Reformen in den 1860er Jahren sich sozusagen am Ausland auch orientiert hat und vom Westen gelernt hat und viele Dinge auch schon umgesetzt hatte. Also gab es natürlich auch in der chinesischen Gesellschaft Intellektuelle, die gesagt haben, die Selbststärkungsbewegung bringt nichts. Und das hat ja auch der Krieg gegen Japan gezeigt. Das hat uns nicht zu nichts gebracht. Also müssen wir umfassende Reformen einführen. Und das war eben Guangxi und diese Reformer um ihn herum. Die sind eingetreten zum Beispiel für eine umfassende Neuorientierung der Erziehung und Ausbildungssystem. Die wollten das Prüfungssystem abschaffen. Sie wollten zum Beispiel auch Füße binden, also diese zum Teil kulturellen Sitten, die sie als störend empfunden haben, abschaffen. Sie wollten aber auch eine konstitutionelle Monarchie gründen, ja? Und natürlich politisch sozusagen sich verändern, sich öffnen. Das war jetzt natürlich so, Guangxi stand dahinter und es war sogar vereinbart, mit Hilfe von Yuan Shikai, der einer der wichtigsten Militärs in dieser Zeit war, Cixi, also die Kaiserinwitwe, festzunehmen, sodass praktisch die Reformer keine Hindernisse mehr zu erwarten hätten. Yuan Shikai aber wiederum hat die Seiten im letzten Moment gewechselt und hat diesen Plan an Cixi verraten, die daraufhin ein Etat de coup gemacht hat. Guangxi wurde festgesetzt, die anderen Reformer mussten fliehen, also Kang Youwei und Liang Qichao sind nach Japan geflohen, andere wurden gefasst und hingerichtet und die gesamte Reformbewegung im Keim erstickt. Dadurch konnte Cixi jetzt wieder die Regentschaft an sich nehmen und Cixi, wenn man diesen Begriff benutzen möchte, war eben nicht in diesem reformerischen Lager, sondern eher einer konservativen Gruppe zugeordnet, also eher konservativ ausgerichtet. Sie wollte eigentlich nicht diese bestehende politische Ordnung zu diesem Zeitpunkt ändern. So, und sie wurde unterstützt von anderen konservativen Kräften am Hof, wie Prinz Duan zum Beispiel, oder auch Gouverneure, wie auch ausländerfeindlich waren, wie Yuxian zum Beispiel, und sehr stark die Boxer auch benutzt haben in gewisser Weise oder darin eine Kraft gesehen haben, gegen diesen ausländischen Einfluss vorzugehen. Und auch Cixi hat dann in diesem Moment gedacht, okay, ich nutze die Boxer, um A, gegen diese reformerischen Kräfte, also dass wir wieder unsere eher konservative Haltung durchsetzen am Hof und zweitens, es kann ja nicht schaden, man könne sie eben auch gegen die Ausländer nutzen. Das heißt, also die Wurst war nicht direkt jetzt dann gefinanziert oder gesponsert in dem Sinne, aber es gab durchaus Kräfte am Hof oder auch in den Provinzen, die sich diese ausländerfeindliche Haltung der Boxer davon versprachen, einen Vorteil zu haben, beziehungsweise gegen die Ausländer effektiver vorgehen zu können.
Ja, das war die Boxer selbst, die Frage des Kaiserhauses. Schauen wir auf die Nachwirkungen. Welche Nachwirkungen hat denn dieser ausländische Militäreinsatz, vor allen Dingen diese aus heutiger Sicht sehr restriktiven Bedingungen des Boxer-Protokolls, welche Auswirkungen hat es auf die weitere Entwicklung Chinas im 20. Jahrhundert bis heute und lassen sich vielleicht die Konkurrenz Chinas, vielleicht Hassgefühle, auch daraus erklären?
Ja, also das Boxer-Protokoll war ja tatsächlich sehr restriktiv. Also wir wissen ja, dass es erstmal also eine sehr hohe Entschädigungssumme verlangt hat, die dann unter den beteiligten Mächten aufgeteilt wurde entsprechend. Und zwar waren das 460 Millionen Teil. Das entsprach ungefähr 330 Millionen US-Dollar und das wurde eben auch gestützt durch die Goldwährung, die in dieser Zeit auch gestiegen ist. Das heißt, das war schon mal enorm. Es gab weitere Dinge, die natürlich auch sehr demütigend waren, wie also zum Beispiel die Sühne-Mission von Prinz Chun, der musste nach Potsdam reisen und im neuen Palais sich formal vor Wilhelm II. Verbeugen und sozusagen sich entschuldigen. Es gab weitere demütigende Aspekte, aber das müssen wir nicht alles jetzt vielleicht nochmal aufzählen. Sicherlich ist es so, dass in der Zeit, also vielleicht sollte man so anfangen, dass nach 1900, also nachdem das Protokoll fixiert wurde, das war ja am 7. September 1901, tatsächlich der Kaiserhof auch angefangen hat, Cixi und die anderen, also andere Kräfte, nachdem diese, die den Boxer unterstützt hatten, diese am Hof, diese Kräfte, beziehungsweise auch in den Provinzen bestraft wurden oder in Verbannung geschickt wurden, hat sich eben Cixi mit anderen Beratern umgeben, die ihr auch sehr stark nahegelegt haben, jetzt doch nochmal umfassende Reformen in Betracht zu ziehen. Und es lief dann unter dem Stichwort der neuen Politik, also New Policies, oder auch die Reformen, die Geige am Ende der Qing-Dynastie. Und da hat sie schon sehr weitgehende Ideen gehabt. Also sie wollte wirklich tatsächlich das pädagogische System komplett umändern, moderne Schulen errichten. Das Vorbild sollte erstmal Japan sein. Dann aber auch wurde das tatsächlich 1905 das Prüfungssystem, das seit 600 nach Christus bestand, abgeschafft. Also das ist natürlich ein sehr, sehr weitgehender Einschnitt in das gesamte System gewesen. Das heißt, dass also die Beamten nicht mehr aufgrund dieses traditionellen chinesischen Prüfungssystems rekurriert wurden, sondern tatsächlich aufgrund ihrer Leistung in diesem neuen, anisierten, modernen System der Bildung. Und sie hat auch tatsächlich auf Anraten verschiedener Minister dann auch beschlossen, auch eine konstitutionelle Monarchie zu etablieren, hat dann erstmal Minister ins Ausland geschickt und die sollten also verschiedene Länder besuchen und dort berichten, welches denn jetzt für China, welches System am geeignetsten sein würde. Also sie hat umfassende Maßnahmen eingeleitet. Sie war auch für eine Verfassung dann und ab 1909 begann es auch, dass tatsächlich Wahlen eingesetzt sind. Aber diese sehr, sehr große Wiedergutmachungszahlung in dieser Höhe hat dazu geführt, dass der Hof eine Hälfte seiner jährlichen Steuereinnahmen hatte in die Abzahlung dieses dieser Wiedergutmachung hineingesteckt. Die zweite Hälfte musste der Hof durch Anleihen bei ausländischen Banken sozusagen beziehen, um das überhaupt bezahlen zu können. Das heißt, er hat sich da weiter verschuldet. Dieses ganze relativ ehrgeizige Reformprogramm von Zürich jetzt und die jetzt eingesehen hat, dass wirklich umfassender was gemacht werden muss, damit China auch überleben kann. Und sie hat eben auch erstmal war er eigentlich von der konstitutionellen Monarchie gar nicht die Rede. Und dann hatte sie einen Minister gefragt, so, jetzt habe ich doch wahnsinnig viel Aspekte in der neuen Policy umgesetzt. Und dann hat er gesagt, ja, aber eines fehlt, nämlich die konstitutionelle Monarchie. Das war noch vor 1905. Dann hat sie gesagt, was ist das denn überhaupt? Und dann hat er gesagt, wenn wir das umsetzen, damit der Kaiserhof für immer überleben können. Und dann hat sie ihm, wie gesagt, dieses Interesse entfaltet. Aber aufgrund dieser ganzen finanziellen Bürde und dieser weiteren Verschuldung war es natürlich ein finanzielles Desaster für die Regierung. In diesem Moment fehlten die Gelder. Und es mussten natürlich auch die Steuern mussten erhöht werden. Das heißt, auch da wurde die Bevölkerung betroffen. Das war ein sehr, sehr ungünstiger Zeitpunkt und letztlich fehlte einfach das Geld. Was vielleicht noch man noch dazu sagen kann, also diese großen Summen, die die einzelnen ausländischen Mächte erhalten haben, wurden ja zum Teil auch wieder zurückgegeben beziehungsweise an bestimmte Reformprogramme geknüpft. Amerika hat zum Beispiel einen Teil dieser Gelder an eine Art Boxerstipendium geknüpft. Das heißt, die haben das zurückgegeben und für Intellektuelle, für Studenten, chinesische Studenten zur Verfügung gestellt, die mit Hilfe dieses Stipendiums nach Amerika zum Studium zugelassen wurden. Das hatte auch bestimmte Konsequenzen. Also das fing dann gleich relativ schnell an. Und zum Beispiel Hu Shi, ein sehr, sehr wichtiger Intellektueller auch der Republikzeit, also der folgenden Periode von 1911 bis 1949, ist mit so einem Stipendium in die USA gegangen. Das hatte wiederum zur Folge, dass er dort natürlich auch an Columbia University dort sein PhD gemacht hat, seinen Doktortitel erworben hat und mit zum Beispiel hat er auch unter anderem sich mit Philosophie beschäftigt, wiederum auf John Dewey stieß, auf Ideen des Westens, Experimentalismus und so weiter und diese Ideen zurückgenommen hat mit nach China. Und es waren einige dieser wichtigen Leute, die dann entscheidend wiederum an wichtigen Schnittstellen des Erziehungssystems in China sich platziert haben, die diese Ideen sie sind schon zum Teil westlicher Provenienz, nach China eingeführt haben. Und sich China in seinen Reformbemühungen, die dann in Folge oder in der Republikzeit stattgefunden haben, im Zuge der neuen Kulturbewegung von 15 bis 23, diese sehr stark von diesen Ideen der wieder nach Hause zurückgekehrten Intellektuellen geprägt waren. Also wie zum Beispiel dieser John Dewey-Experimentalismus. John Dewey wurde dann zum Beispiel auch 1920, 21 nach China eingeladen und hat Vorträge gehalten an der Peking-Universität. Also das wurde dann schon durch diese Stipendien wurden bestimmte Ideen aus dem Westen verstärkt zurück nach China gebracht. Das heißt nicht, dass das total imitiert wurde, aber die haben wichtige Impulse gesetzt, die dann mit eigenen Vorstellungen häufig vermengt wurden und versucht haben, einen neuen Weg zu finden, China zu modernisieren. Wenn man das jetzt aber in die Gegenwart nochmal weiterzieht, kann man vielleicht sagen, also wenn man jetzt zum Beispiel gegenwärtig anschaut, also Xi Jinping, der Präsident, der ja sehr stark dieses nationale Element in China in den Vordergrund schiebt, auch bei vielen seiner Reden, dann muss man natürlich schon sagen, dass das Boxer-Protokoll nicht das einzige, aber in einer Reihe von Verträgen und ungleichen Verträgen und Maßnahmen von Westlern in China schon dieses Narrativ geprägt hat von diesem Jahrhundert der Demütigung. Also das Jahrhundert der Demütigung fängt praktisch mit dem ersten Opiumkrieg an und zieht sich bis in die Ende der Republikzeit durch. Das heißt also mit der Neugründung der VOC China durch die Kommunistische Partei ändert sich das alles. Aber dieses Jahrhundert der Demütigung, wo eben China immer wieder genötigt wird, von westlichen Mächten und Autoritäten Dinge zu tun, helfen zu öffnen, Konzessionen zu bereitzustellen oder eben auch dieses Boxer-Protokoll zu erfüllen, führt dieses, ja, dieses Narrativ, dieses kollektive Erinnern eines Jahrhunderts der Demütigung, was eben sehr stark immer noch präsent ist in den Köpfen der Chinesen und auch immer wieder bemüht wird. Und dem gegenüber stellt natürlich Xi Jinping sozusagen sein neues, visionäres Programm oder seine Vision eines chinesischen Traumes, der sozusagen wieder ein großes, erstarktes, nationales China sozusagen global verankert, das eben vor allem selbstbestimmt ist und niemals wieder in diese Lage geraten soll oder wird, dass es eben von Fremden oder anderen Mächten dominiert wird.
Ja, Frau Frick, vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Das war hochinteressant. Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche alles Gute. Schöne Grüße nach Berlin. Auf Wiederhören.
Dankeschön. Tschüss.
Servus.